gegen das moderne Stadionerlebnis Lichtershow abschaffen. Gato, das wird heute eine Folge, glaube ich, da werden wir beiden uns maximal duellieren.
Ich sag mal so, 70% unser Follower.
Ich weiß aber auch,
sind auf meiner Seite.
Ich weiß aber auch, dass dass du mit 24 Accounts, die du hast, abgestimmt hast und
ich versuche es nochmal schön zu reden, aber es haben tatsächlich über 1500 Leute abgestimmt. Ja, und davon ungefähr 70% für mich.
Ja.
Also was heißt für mich? Also dafür, dass sie das auch, dass sie ein modernes Stadionerlebnis gut finden. Und,
aber da können wir nachher gerne nochmal drüber diskutieren, was ein modernes Stadionerlebnis war.
Das ist sehr interpretationsmäßig, ne?
Definitiv, weil ich war letzte Woche in den Staaten, in New York, und habe da Eishockey und Basketball geschaut.
Ah ja.
Und zum Thema modernes Stadionerlebnis habe ich da auf jeden Fall was mitgebracht. Und ich glaube, das wird nicht alle Hörer freuen, vor allem dich nicht, wie meine Eindrücke auch da waren. Aber ich gebe dir jetzt schon recht, dass auch manche Sachen auch ich ganz gut finde von der Stadionshow, die so wie sie jetzt sind.
Ist gut.
Aber
so, mach schnell das Intro, ich will direkt drüber diskutieren.
Ja.
HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von König Pilsner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau! Oh, wer ist da im Hintergrund?
Aha, Pia.
Die Stimme aus dem Off.
Pia aus dem Off aus Dänemark. Noch in Dänemark, hast du erzählt, ist auch mit dabei am Telefon. Deswegen ist die Quali vielleicht nicht ganz so gut wie bei Muchel und ich, Gato, die hier sind. Kai,
genau, sorry schon mal dafür.
Ach, alles gut. Ist großer Einsatz, dass du überhaupt dabei bist. Also hoffen wir mal. Es kann ab und an auch mal irgendwie so eine kleine Navigation irgendwie geben, die bei dir kommt, hast du gesagt. Bin mal gespannt, irgendwie, wie die Straßen heißen, wo du dann abbiegen musst. Aber da sehen wir drüber hinweg. Das ist gar kein Problem.
Auf Dänisch alles.
Alles.
Genau, es wird auch eine Stunde oder so, wird es noch auf Dänisch sein. Also ihr bekommt nur die dänischen Zeilen.
Jai Snagadansk. Jai hat Dansk. Poiskolen. Oh. Ich hatte es in der Schule tatsächlich.
Echt?
Ja. Und meine Geschwister sind auch alle auf eine dänische Schule gegangen. Deswegen, also bei uns in der Familie wird Dänisch gesprochen. Ja.
Abgefahren.
Ja, ja gut, ich bin ja da oben im Norden aufgewachsen.
Und wo nochmal?
Genau. In Friedrichstadt, das ist bei Husum. Klein Amsterdam.
Klein Amsterdam.
Ja, das ist wirklich so, weil da ganz viele Grachten sind. Also es ist wirklich so, oder das Venedig des Nordens wird es auch genannt.
Ja, noch schöner.
Ja, genau. Ja. Und da sind jeden Tag irgendwie mehr Touristen als Einwohner in dem Ort. Ach, und da gibt es eine dänische Minderheit. Unter anderem eben auch eine dänische Schule, und da sind meine Geschwister drauf gegangen. Meine Eltern haben es erst später gemerkt, dass das Schulsystem in Dänemark doch ein bisschen anders ist als hier in Deutschland. dementsprechend sind die halt mit Dänisch aufgewachsen und sprechen halt auch viel besser Englisch und so, weil die es halt ab der ersten Klasse haben die Dänisch, Englisch und dann eben zusätzlich sogar noch Deutsch gehabt und haben dann in Dänemark studiert. Also kann ich, ich habe nur Gutes über das dänische Schulsystem und darüber berichten und hatte dann aber eben auch in der Schule Dänisch. Und meine Lehrerin hat mir irgendwann mal angeboten, weil ich halt eigentlich nur gestört habe, hat sie mir irgendwann mal angeboten. Also ja, Michel, pass auf, ich bitte dir an, du kriegst eine 4 im Zeugnis und dann tust du mir den Gefallen und kommst einfach nicht mehr zum Unterricht.
Diese Deals sind das Endstufe dann.
Ja, und ich so gedacht, so ey, nee, come on, weil ich war der Einzige in der Klasse, der eigentlich Dänisch sprechen konnte, durch meine Geschwister und durch die Family und weil wir auch immer in Dänemark im Urlaub waren. Ich dachte so, eine 4, ich bin auf jeden Fall besser als eine 4. Und am Ende des Jahres war es dann halt eine 5, ne?
Nein!
Ja, hat sie mich voll auflaufen lassen.
Ja, gut, aber ich meine, du hattest die Möglichkeit gehabt, ne?
Also. Frau Hartwigsen, so hieß sie tatsächlich.
Echt?
Ja, ich werde es nie vergessen. Und ich hatte einen Tisch auch direkt auf dem Flur. Und da hat sie immer schon vorm Unterricht hat sie gefragt, willst du es heute versuchen oder möchtest du gleich draußen bleiben? Und wie meine Laune so war, habe ich gesagt, ach nee, heute probiere ich es mal oder nö, ach, ich bleibe einfach draußen.
Warst du so ein Rebell früher? Oder nur bei ihr?
Ich würde sagen, nein, aber meine Eltern sehen es vielleicht anders.
Die Quote, die du vor der Tür verbracht hast. Ah, hier ist eine Ansage gewesen wieder. Die Quote, die du vor der Tür verbracht hast, hat eine andere Sprache gesprochen.
Auf jeden Fall. Ich musste auch bei einem Lehrer, musste ich immer den Türgriff runterhalten, wenn ich rausgeflogen bin, damit er wusste, dass ich nicht abgehauen bin. Also, dass ich, wenn ich rausgeflogen bin, dass ich nicht irgendwie, weiß ich, zu Edeka gegangen bin und mir irgendwie einen Sixer geholt habe, um irgendwie ein Bierchen zu trinken. Nee, wenn du rausgeflogen bist, du hältst die Türklinke runter, damit ich sehe, dass du nicht abhaust. Naja, ich habe dann irgendwie einen Schulbeutel oder irgendeinen Beutel daran gehängt, ne? Dann bin ich auch sofort stiften gegangen und weg war ich. Also, naja, geil. Schulzeit. War wild. Wild war natürlich auch unser HSV.
Ja, 2-Punkte-Schnitt, würde ich sagen, haben wir. Um es mal positiv auszudrücken.
Unter Polzin
in dieser Saison.
Also, was war letzte Woche los? Erstmal hat Kunz ihm natürlich vollstes Vertrauen gegeben und hat gesagt, alles klar, wir bleiben mit Merlin und Luc Favre bis zur Winterpause bleiben die beiden in der Pole Position als Trainer und werden die erste Mannschaft leiten.
Haben sich viele HSV-Fans gewünscht,
ja.
Inklusive uns, glaube ich. Finde ich auch gut. Ja. Das Wichtigste ist, glaube ich, tatsächlich so, sagt man mal so ein bisschen, Kontinuität. Und wie wir in der Folge schon erörtert haben, finde ich, glaube ich, auch, dass wenn jetzt ein neuer Coach kommt, also der muss ja die Mannschaft erstmal kennenlernen und irgendwie dann, bevor die Ideen dann umgedrückt hat und es durchgedrückt hat und die das verinnerlicht hat, ist es sowieso, keine Ahnung, wieder Silvester. Also macht das total Sinn, mit Polzin und VW als Doppelspitze da ranzugehen, denn die Mannschaft steht ja komplett hinter denen, so wie man das jetzt hört und alle im Verein auch. Deswegen finde ich das eine gute Entscheidung. Nach wie vor schiebe ich ein kleines Auge auf Kunz, denn ich weiß nicht. Er trifft gute Entscheidungen, aber nach wie vor bin ich noch nicht ein Fan von ihm. Aber unterm Strich muss man sagen, die Entscheidungen, die er bis jetzt trifft, sind gut.
Ja, ich muss aber sagen, dass sie... Ja, Pia?
Sorry.
Ja.
Er war ja jetzt diese Woche auch dadurch, dass das jetzt bekannt gegeben wurde, das erste Mal seit langem mal wieder in der PK selber vom Mikrofon. Und ich muss auch sagen, dass ich da sein Auftreten ultra komisch fand. Also er war erstmal so, okay, stellt mir ganz schnell alle Fragen, weil ich will hier eigentlich gar nicht sitzen, ich gehe dann wieder. Aber auch eher so total abweisend und also hat eigentlich jede Frage auch zurückgeschickt und gesagt, da möchte ich, kann ich nichts zu sagen, möchte ich nichts zu sagen, pipapo. Also es war auch wieder ein bisschen wild und er ist dann irgendwann einfach gegangen. Ja.
Also hätte ich nicht so, ich sag mal so links, rechts was gehört, wo das eher so Rubrik, so Typ Schwätzer, aber nicht viel dahinter ist, würde ich sagen, eigentlich gut, weil irgendwie die, was unterm Strich da rauskommt und die Entscheidung und Zeitpunkte, würde ich sagen, alles super. Aber ich bin noch nicht so, das ist ja das Wichtige zum Glück, ne? Aber alles andere bin ich noch nicht so richtig überzeugt.
Und wir hatten ja...
Oft anwesend beim HSV.
Hatten wir schon mal. Bernd Hoffmann war auch jemand, der lieber golfen war als im Büro.
Ja, das ist kann gut gehen, aber es kann einem auch ganz schön auf die Füße fallen. Mhm. Er ist unter Beobachtung. Bei mir ist er unter Beobachtung, obwohl er, glaube ich, ein ganz netter ist.
Ja, kann trotzdem. Also unter Beobachtung ist er bei mir noch nicht. Ich habe nur so ein bisschen, weißt du, wir haben uns irgendwie vollstes Vertrauen für Merlin und Luc irgendwie gewünscht. Und so richtig volles Vertrauen ist es dann auch nicht, sondern wir gehen erstmal bis zur Winterpause. Also es ist so in alle Richtungen, alle Türen offen gehalten. So,
finde ich aber persönlich, muss ich jetzt sagen, okay, das sind halt, also Nachwuchscoaches, da finde ich es schon mal positiv, dass man jetzt nicht da sagt, okay, wir denken jetzt mal von Spiel zu Spiel oder so, sondern immerhin jetzt so ihnen 3 Spiele quasi Garantie gegeben hat. 3, ne? So, jetzt noch 2 Spiele?
Jetzt sind es noch 2 Spiele,
genau. Also insgesamt 3.
Ulm und Fürth.
Und dann kann man, finde ich, auch irgendwie neu bewerten, weil wenn du jetzt sagst, so ey, no matter what, dann natürlich ist es irgendwie gut, aber hinterher gibt es gegen Ulm und Fürth dann irgendwie Niederlage unentschieden und dann so, also du kannst, ich finde, man nimmt sich dann die Option und ich, es ist doch klar, wenn man jetzt performt, dann entweder nur punktetechnisch oder meinetwegen sind die Punkte jetzt so gut, so du holst nochmal irgendwie einen Sieg und eine Niederlage und dann musst du in die Mannschaft reinhorchen oder ins Team so und dann nach deinem Gefühl gehen oder nach die Alternative, die auf dem Trainermarkt ist oder sowas. Ich finde es okay.
Und man muss ja auch mal sagen, dass mit Darmstadt und auch dem Karlsruher SC waren das ja jetzt auch keine Pimmelgegner, weißt du, die man so wegspielt oder wo man das Gefühl hat, die spielt man an die Wand. Dementsprechend muss ich sagen, war das ja jetzt auch keine so schlechte Leistung, die sie da von sich gegeben haben.
Ja, absolut. Das sehe ich ähnlich. Aber ja gut, ich finde es, die Leistung, ich hatte es bei Instagram schon so ein bisschen geschrieben, ja, sie war nicht richtig gut, sie war auch nicht richtig schlecht. Es war ein 2-2 würdig, würde ich sagen. Es hat es absolut wieder gespiegelt. Du hast vorne Chancen kreiert, du hast hinten was ein bisschen zu löchrig. Also es war, du kannst kaum richtiges Fazit ziehen. Also es ist nicht irgendwie, man könnte fast sagen unbefriedigend. Es war nicht der Befreiungsschlag, es war aber auch nicht, wo du sagst, so schlecht, so oh mein Gott, wir brauchen jetzt einen neuen Coach. Man kann sagen, ein Prozess wurde angestoßen und man kann sich die positiven Sachen so rauspicken. Ja.
Pia hatte uns einen Kommentar aus der Sportschau in unsere WhatsApp-Gruppe gepostet. Pia, ich greife einfach mal vor. Und der Kommentar war nämlich, so gut der HSV offensiv ist, so anfällig ist er weiterhin defensiv. Und wir wissen ja auch, dass einige von den Offiziellen diesen Podcast hören. Und unter anderem auch Klaus Koster hatte mich auch schon mal darauf angesprochen, dass er gerne unseren Podcast auch hört. Ich glaube, Klaus Koster hat in der Winterpause auf jeden Fall ein To-Do, beziehungsweise jetzt auch schon, nämlich in der Defensive nachstuffen und dort den Transfermarkt auf jeden Fall im Auge behalten, weil wir müssen uns in der Defensive definitiv verbessern. So, also ja. das ist unser Sorgenkind und nicht erst seit gestern, sondern im Grunde genommen haben wir die letzten Jahre durch die Defensive den Aufstieg jedes Mal irgendwie verpatzt. Und jetzt kann man auch nicht mehr diesen Vuskovic Joker ziehen, sagen so, ey, der hat uns irgendwie, dadurch, dass er gesperrt worden ist, hatten wir keinen in der Abwehr. Das zieht jetzt auch nicht mehr.
Nee, du brauchst tatsächlich. Ja, es muss jetzt, also wir hatten alles links, rechts, oben, unten, Trainer, Mannschaft weg, also bisschen nach Staffen, wie du sagst, vielleicht in der Innenverteidigung eigentlich nochmal irgendwie was holen, das hat ja auch ein Hörer, I don't know, geschrieben, wer war das?
Ganz viele haben uns das geschrieben, Daniel, 1887, wir brauchen einen neuen Innenverteidiger, na denn Schonlau und Sicherheitsfaktor wird hier auch immer nochmal wieder gesagt. Also das Thema Innenverteidigung ist halt immer wieder auch bei unseren Hörern natürlich, bei euch.
Halt, wir hatten jetzt halt auch mit Mikkel Prancis eigentlich, also 9, der keine Spielpraxis hat, der aber eigentlich ganz gut performt hat.
Genau.
Jetzt aber wiederum relativ unsicher war. Also der hat ihn flanken lassen, also dann war beim Gegentor, sah irgendwie nicht gut aus. Also der hat dann da... Ist dann natürlich halt auch mal so, ne, wenn du auf solche jüngeren Spieler setzt. Der hat den Vorzug vor Katterbach bekommen. Weiß nicht, Katterbach war jetzt auch nicht immer Ultramister zuverlässig. So. Ja, da hilft natürlich jetzt so eine Winterpause, wo du dann insgesamt so ein bisschen kompakter sein kannst, hoffentlich.
Ja, bin ich gespannt. Ich finde, Mikkel Prancis, ja, er hatte jetzt nicht seinen besten Tag, hat aber davor, wir hatten ja gerade in der letzten Folge darüber gesprochen, dass er einfach eine super Entwicklung hingelegt hat, dafür, dass man ihn quasi schon mehrfach aussortiert hatte, ihn mehrfach woanders hin transferieren wollte und er trotzdem immer wieder hier seine Chance bekommen hat und diese jetzt auch genutzt hat und an sich gearbeitet hat. Trotzdem würde ich weiter an ihm festhaben und halten und ihm irgendwie das Vertrauen weiterhin geben. So.
Stübi schreibt noch positiv, ein Teamkreis nach dem 1-0.
Ja, ist mir auch aufgefallen.
Mir nicht.
Nee?
Nee,
irgendwie, weiß nicht. War auch gar kein Samstagabendspiel.
Nee, eigentlich nicht, aber ich kann mich auch an alles erinnern, aber vielleicht habe ich da Replay auf dem Fernseher gerade geguckt und mir das nochmal anzuschauen da in der Loge. Was war da los?
Also direkt nach dem Tor sind sie alle zusammengekommen, haben so einen Teamkreis gemacht und es gab irgendwie eine klare Ansage und ich gehe mal davon aus, dass es eher so die ersten 10 Minuten, die nicht ganz so stark waren, dass man da sich nochmal kurz irgendwie zusammen besprochen hat und auf die ersten 10 Minuten eingegangen ist. Also wenn ich das richtig gedeutet habe, ich sitze natürlich auf der Süd, das war auf der Seite, eigentlich direkt bei euch vor der Hütte, war das Schonlau, der da nochmal die Ansagen im Kreis gemacht hat.
Ich wollte tatsächlich bei Instagram gerade schreiben, zum Glück habe ich nicht 1.000 Euro gewettet. Ich hatte es ja nochmal geschrieben, soll ich es machen? Ja, nein. Da haben tatsächlich irgendwie gefühlt 3.000 Leute abgestimmt. Es war mehr für ja, zum Glück war kein Tipico irgendwo in der Nähe. Plus meine Frau hat auch gesagt, so, nee, wäre cool, wenn du es nicht machen würdest. Sie sollte recht behalten. Ich war überrascht, wie wenig nur auf ja geklickt haben. Ich glaube, es waren so 55, 58, 59% irgendwie
dass
so.
Dass du es machen sollst.
Ja.
Nur. Ich habe auf ja gedrückt.
Ja, ich hätte auch natürlich auch sofort.
Ich hätte das Thema für heute halt gern gehabt.
Ja, ist ja klar. Aber ich dachte auch so, ey, ist ein sicherer Sieg und ne, mit dem Ganzen im Rücken und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, zum Glück nicht gemacht, aber ich war auch überrascht tatsächlich, wie wenig das dann. Und da wollte ich es gerade bei Instagram schreiben in der Story so, puh, Darmstadt tatsächlich nicht schlecht und irgendwie ist jetzt nicht, dass wir von vorne weg das Ding marschieren und irgendwie holen. Und dann fiel das 1-0, dann hatte ich es irgendwie nicht geschrieben. Und naja, aber das Spiel sollte ja so eigentlich bleiben, dass es hin und her ging.
Ich war mir vor dem Spiel relativ sicher, dass wir das Spiel ziehen, weil ich diese Statistik gehört habe, dass wir irgendwie, seit 81 gegen Darmstadt zu Hause nicht mehr gewonnen haben. Da dachte ich immer, wenn ich so eine Statistik höre, dann ist es prädestiniert dafür, dass sie an diesem Spieltag fallen. Weißt du, dass du dann das erste Mal sagst so, ha, und heute ist es nämlich das erste Mal, dass wir wieder, oder seit langem mal wieder das erste Mal, dass wir gegen Darmstadt gewinnen. Aber Darmstadt hat seine Sache ja auch nicht schlecht gemacht, das muss man einfach mal sagen. Sie waren sehr garstig, fand ich. Also vor allem der 20er hinten in der Abwehr. Er hat sich zwar einmal wegtackeln lassen von Mikkel Broncis quasi, den kleinsten auf dem Platz. Aber dieser 2-Meter-Serbe, der auch das Tor gemacht hat.
Alter, was für ein Hühne ist das denn?
Was für eine Granate. Das war so
crazy.
Van Beuten mit kurzen Haaren. So.
Echt so ein Ringer.
Ja. So, und du hast es auch gemerkt, ne? Die Darmstädter haben versucht, irgendwelche Fouls zu ziehen, um vorne die Bälle lang reinzuflanken, um halt immer ihn zu suchen. Und das hat ja auch geklappt. Also ich meine, beim Gegentor. Ich habe es nicht nochmal in der Wiederholung gesehen, auch nicht nach dem Spiel, ob da der Ellenbogen mit im Spiel war. Schonlau hatte ja im Interview nochmal gesagt, wenn er liegen bleibt, dann war da was. Also er bleibt jetzt nicht ohne Grund liegen. Das kann ich jetzt nicht irgendwie bestätigen oder revidieren, weil ich es einfach danach nicht nochmal gesehen habe.
Ich hatte auch so einen Hals, ich habe mich nicht umgedreht, aber einige haben sich zum Fernseher umgedreht und haben es gesehen und die meinten so, nee, kannst dich abpfeifen. Also war so, ich sag jetzt mal normal irgendwie. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, so natürlich muss er liegen bleiben danach, um irgendwie die Chance zu erhöhen, dass der Schiedsrichter pfeift oder das war, sich das halt nochmal anguckt oder so. Aber ich glaube, das war halt einfach, ja.
Kommen wir mal zu den positiven Sachen. Weil Stübi hat es auch, sehe ich gerade, schreibt hier auch, Elf Hartley spielt geil und pusht einzelne Spieler im Tunnel. Das ist natürlich eine Sache, die kriegt Stübi da unten gut mit, wenn er da unten am Tunnel steht und sieht, wie die Spieler sich gegenseitig pushen, beziehungsweise Elf Hartley. Hat man aber auch in dem einen Reel vom HSV bei Instagram schon mal gesehen. Ich muss auch sagen, Elf Hartley, es war ja eine meiner Predictions zu Beginn der Saison, dass er die Überraschung der Saison wird. Und ich glaube, da kann ich jetzt schon den Haken hintermachen, weil er ist wirklich, überrascht mich, weil ich einfach damit nicht gerechnet hätte. Da kommt jemand aus Magdeburg, den du vorher nicht so auf dem Tableau hast und dann spielt er einfach echt geil. Und wie der, mit was für einer Energie und was für einem Selbstbewusstsein, der in die Zweikämpfe reingeht, das finde ich Wahnsinn. Also das gefällt mir richtig, richtig gut.
Also wenn der so weitermacht, ich meine, er ist 27, wird im April 28, dann wird es, also dann geht der sowas von die erste Liga, weil der ist super, super gut. Also der ist halt auch, Meffert auch sehr gut.
Ja, genau, und da will ich gleich drauf rauf. Was passiert mit Meffert?
Also ich hab schon gesagt, so eventuell spielen beide und Richter raus. Richter kannst du auch immer noch, ist immer mal nicht schlecht, so ist auch irgendwie ein guter Zocker, aber so ist doch nicht so, dass richtig greifbar ist, ist noch nicht. Dann müsste einer von beiden so ein bisschen offensiver spielen, wenn du das System beibehalten willst. Und ich nehme mal an, wahrscheinlich geht eher das System über den einzelnen Spieler. Also das heißt, du irgendwann drückst du dann vielleicht ein bisschen offensiver. Aber Elf Hartley ist auf jeden Fall noch so ein bisschen auffälliger als
Meffert. Er ist präsenter auf dem Platz.
Genau.
Ne? Also er fällt mehr auf als Meffert.
Meffert macht es super. Er kriegt trotzdem irgendwie immer so gefühlt eine 2 plus so, aber vielleicht auch eine 1. Weil man sieht ihn aber nicht so richtig. Aber er macht ja nicht schlecht, immer gut und auch immer. So, die Statistiken sprechen ja auch mal für ihn. Vielleicht ist Elf Hartley einfach noch ein bisschen, also für den Laien noch irgendwie auffälliger. Und dadurch bewerten wir ihn jetzt noch höher. Auf jeden Fall ist er so gut, dass es jetzt kein No-Brainer ist. Also, auf die Bank würde ich ihn nicht setzen. So, du kannst ihn eigentlich nicht auf die Bank setzen. Die Frage ist, nimmst du ihn dann in die Innenverteidigung für Schonlau oder Hatzika Dunic? Wahrscheinlich dann eher Hatzika Dunic, weil Schonlau halt Captain ist. Oder halt in die Offensive, wenn du Meffert reinbringst, dann Elf Hartley ein höher, wahrscheinlich.
Aber ich muss sagen, dass mir jetzt die beiden Spiele von Elf Hartley zuletzt recht gut gefallen haben. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Liegt es an Polzin, der ihn irgendwie anders pusht, der ihn anders motiviert oder ihm andere Sachen mit an die Hand gibt? Oder liegt es daran, dass er eben nicht mit Meffert zusammenspielt und dass das eigentlich gar nicht so gut funktioniert oder dass Elf Hartley seine Stärke dadurch besser ausspielen kann, wenn er nicht mit Meffert zusammenspielt? Also mit dieser, ne, einer eher ein bisschen offensiver, einer eher defensiver, weil ich glaube, dass in der Innenverteidigung Elf Hartley einfach verschenkt wäre. Das ist nicht seine Stärke.
Ja. Vielleicht müssen wir Elf Hartley und Meffert in Verteidigung spielen, dann kann nichts passieren, oder?
Ja.
Ja, Ja, also eigentlich ist Innenverteidigung ja auch so eine zentrale Stelle, wo, wenn dann defensiv dann noch ein bisschen mehr Ruhe ist, dann soll es so sein, aber ja, ja. Also es ist jetzt keine Position, wo ich sage, es ist, da wäre man verschenkt, so wie jetzt, wenn man irgendwie statt jetzt sechs, also dass er irgendwie rechts hinten spielt und nicht zur Stabilität so des Zentrums beiträgt. Aber vielleicht ist er auf der 6 einfach nochmal besser. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also wie es jetzt, du kannst auch nicht sagen, jetzt irgendwie die Mannschaft hat jetzt 4-0 gegen Darmstadt gewonnen. Wir changen jetzt, wechseln jetzt gar nichts aus. Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt, was da passiert. Oder auch, ob Meffert jetzt schon irgendwie ist, kommt jetzt wieder zurück. Oder vielleicht ist es ja auch so, na gut, er kommt jetzt zurück und irgendwie, es reicht aber sowieso noch nicht für 90 Minuten. Deswegen ist er jetzt eh erstmal auf der Bank. Und dann hast du auch nur noch ein Spiel und dann irgendwie das moderierst du auch nochmal so weg und dann ist Vorbereitung und dann ist sowieso alles wieder neu. Wahrscheinlich stellt sich das ein bisschen von alleine auf, aber da bin ich mal gespannt.
Bin ich auch. Und was man bei Fadli auch gemerkt hat, ich meine, das Tor von Karabetz, er war einfach so schnell im Kopf, dass er einfach den Freistoß sofort ausgeführt hat. Und dann dieses Traumtor, das muss man echt mal sagen, den er da richtig geil in den Winkel reingeschweißt hat.
Ich hoffe, das pusht ihn nochmal. Also Karabetz und ja, von Fadli gut. Also das ist auch so, also das erwarte ich eigentlich auch, dass man das schnell ausführt, so, ne? Dass man, aber viele machen das ja doch nicht und.
Naja, kommt immer drauf an, ne? Wenn du dann hast du so einen wie Muheim, der irgendwie den Ball auch schön reinknallen kann, der legt sich den Ball aber erstmal in Ruhe hin. So, aber wenn du dann jemanden hast, der vom Spiel her so schnell denkt und sagt, ey, den führe ich lieber schnell aus, weil das in der Situation uns einen Vorteil ergibt, dann finde ich, ist das schon eine sehr, sehr, sehr gute Eigenschaft, die er hat.
Königsdörfer trifft, Selke trifft nicht, trifft sehr unglücklich in der Nachspielzeit nicht.
Nach einem schönen Sololauf oder nach einem schönen Lauf von Otto Stange.
Unglaublich.
Ja.
Der ist auch gut schnell, ne?
Ja, also, war ich auch überrascht.
Gerade hat er sich mit dem Stiff-Arm so ein bisschen durchgesetzt auch. Also auch den pustest du jetzt auch nicht mehr so ganz leicht um. Es war auch gut. Ja, dann, also nächstes Spiel ist dann wahrscheinlich doch wieder Königsdörfer vor Selke, obwohl ich eigentlich Selke lieber sehen würde als Königsdörfer.
Man muss aber sagen, dass Königsdörfer seine Sache, also wir haben ihn ja schon in den letzten Folgen auch mal wieder so, Königsdörfer macht Königsdörfer Sachen. Das Tor war aber schon, den Ball hat er gut mitgenommen, da waren wir alle überrascht, dass er den so mitgenommen hat und dann auch so versenkt hat.
Ja,
das war schon
gut.
Nicht schlecht, also es gibt ihm natürlich auch nochmal Selbstvertrauen, dann in der Startelf vor Selke zu stehen. Ja, Selke unglücklich, er hatte einen richtig guten Kopfball, den er irgendwie gezogen hat. Dann eben ganz zum Ende hin nochmal, wo er die Füße irgendwie nicht richtig sortiert hatte und den Ball halt leider nicht aufs Tor bekommen hat.
Ja.
Steff hat jetzt genau gleich viele Tore wie Bobby, ne? Also 7 meine ich, oder?
Ja, das kann gut sein, ja.
Königsdörfer.
Ja, ich denke, das war eigentlich sein Sitz. Also er steht jetzt gleich auch mit Bobby.
Bei Glatzel habe ich tatsächlich übrigens Positives gehört. Der soll eher früher als später wieder zurückkommen. Also seine Reha, seine Heilung läuft, also ist eher schneller wieder da, also eher so Februar, auch nicht Ende Februar, wenn alles gut läuft. Das hat mich schon mal sehr positiv gestimmt.
Auf jeden Fall. Das zeigt, er hat ein gutes Heilungsfleisch und ja, gibt sich Mühe, da die Reha ordentlich durchzuführen. Das könnte uns für die Rückrunde, ich meine, gut, Offensive ist nicht das Problem, ne? Das sagen nicht nur wir, sondern auch alle anderen. Oder sieht man ja auch. Ja, trotzdem gerne auch mit Glatzel wieder vorne drin in der Box.
Einen kleinen Schreckmoment gab es, als Jean-Luc Dompé vom Feld gehumpelt ist.
Ja.
Dann habe ich wiederum gelesen, es ist eigentlich nichts los. Er macht irgendwie nur individuelles Krafttraining einmal kurz am Montag und kann spielen. Wo ich dann denke, Jean-Luc, warum zur Hölle humpelst du dann vom Platz runter, wenn du nicht verletzt bist? Mhm. Aber Jean-Luc ist halt Jean-Luc.
Jean-Luc macht Jean-Luc Sachen.
Er hat schon wieder positive Jean-Luc Sachen gemacht. Er ist der sich momentan auf jeden Fall gar nicht verletzen darf.
Ich habe mir bei Jean-Luc noch gedacht, es ist einmal wieder, seit langem mal wieder ein Spieler, wenn der den Ball hat, das Stadion aufsteht. Weißt du, weil sie gespannt sind, was er macht. Ich weiß gar nicht, welche Spieler das sonst so in der Vergangenheit waren. So ein Madavikia, wo das Medi, wo, ne? Also, weißt du, es gab so Situationen, wo das Stadion schon gleich wusste, okay, da passiert das. Oder Atuba, weißt du, der,
ja.
Apropos Atuba. Ey, weil war das zweite, dritte Minute, wo Jatta diesen Hackentrick zu Heuer Fernandes zurückgemacht hat.
Im eigenen 16er.
Wow. Ich, oh.
Hat er das gerade gemacht? Und ja. Er war so okay gelungen, ne? Das war jetzt nicht so. Aber also völlig.
Naja, aber
egal, selbst wenn er hundertprozentig gelungen ist, ist das dumm. Das macht man nicht.
Ja. Aber es war auf jeden Fall wild. Da habe ich gedacht auch, Jatta, don't do it again.
Nee.
Das
darf wenn nur Atuba machen.
Atuba, das war auch ein geiler Spieler.
Ne? Ja, unglaublich.
Ja. Das war. Ich habe in New York einen Aufkleber verkleidet mit Fuck FC St. Pauli mit Atuba drauf, wo er den Stinkefinger zeigt. die kleben jetzt an der Brooklyn Bridge.
Das ist gut. Wie war's da? Warst du?
War gut. Ich bin durch einige Vintage-Läden getigert und habe HSV-Trikots gesucht. Und ich habe es heute in der Story ja gepostet, das Törre-Trikot.
Göktan Törre.
Das war auch einer von den Chelsea-Boys, oder?
Mhm. Skandalspieler.
Ja.
Der hat auch danach auch irgendwie in der Nationalmannschaft noch in Türkei mit einer Waffe oder irgendwie suspendiert und I don't know. Also ich glaube, der ist...
Auf jeden Fall, das Trikot mit der 17 hing dort in einem von diesen Vintage-Läden und ein anderes HSV-Trikot habe ich auch noch gesehen. Es gab ganz geil, direkt am Rockefeller Center war so ein Football oder Sunday Football oder so hieß der. Nur Trikots, aber auch geile Trikots, so Angola und so, also so Nationaltrikots. Catcht mich jetzt nicht, aber es war halt cool zu sehen, dass es da wirklich von bis war und egal wo man war, wenn man irgendwo Trikots gefunden hat, war tatsächlich immer irgendwo ein HSV-Trikot dabei. Also wenn du deutsche Krass. Trikots, dann Bayern-Trikots und HSV. So, gab auch ein Bremen-Trikot, das muss ich dazu sagen, und Ballack von Leverkusen habe ich auch gesehen, aber der HSV war jetzt nicht so schlecht vertreten.
Ballack Leverkusen ist auch ein Must-Have, wenn du Leverkusen-Fans bist. Musst du ein Ballack Leverkusen-Trikot haben.
Ja, ich hätte gerne irgendwie so ein altes Trikot geschossen. Ich hatte irgendwie, irgendwie so ein richtig geiles Oldschool-Trikot. Ja. Aber ja,
mit Höre drauf ist es vielleicht nicht.
Ja, es war auch Größe S, also da wachse ich auch in diesem Leben nicht mehr rein.
Da hast du aber noch irgendwelche Stadionbesuche gemacht, oder?
Stadion, ja, ich war... Ich war Basketball schauen bei den Brooklyn Nets und war noch Eishockey schauen bei den New York Islanders. Eishockey tatsächlich das erste Mal, Basketball jetzt schon, weiß nicht, das achte oder neunte Mal, dass ich drüben war und dort Basketball geschaut habe. Und ich musste jetzt, da komme ich jetzt auch gerade drauf, nämlich zu dem Plakat, was im Stadion noch hing, zu dem Thema Stadionshow. Und ich war dieses Mal tatsächlich das erste Mal so richtig abgeturnt vom Basketball. Spiel war jetzt auch nicht so sensationell, auch wenn ich Dennis Schröder natürlich als Deutschen bei den Brooklyn Nets natürlich schon ganz geil finde, den zu sehen, habe ich auch schon damals in Toronto gesehen, da hat er da noch gespielt, aber was einfach nochmal so extrem aufgefallen ist, dass da nicht der Sport im Fokus ist, sondern tatsächlich nur die Show, also es ist so, klar ist in Amerika immer irgendwie die Show immer ein großer Teil von allem so, ne, egal was, und sei es von der Präsidentschaftswahl, wo es eigentlich mehr Show als um Politik geht, sei es eben auch beim Basketball, dass du dort mehr Show geboten bekommst als eigentlich von dem Sport selber. Und das fand ich dieses Mal schon echt erschreckend. Also es ist echt nur clap your hands, so, und dann stehen da 30 Maskottchen und dann, wenn irgendwelche Banner gemalt sind, dann sind sie von irgendwelchen Leuten, die Stimmung machen, die sie da hinhalten. So, und das ist schon echt, also ich fand es dieses Mal echt wirklich ein Upturner, dass ich auch gesagt habe, also wenn ich das nächste Mal da bin, Basketball, muss ich mir jetzt nicht nochmal anschauen, auch wenn ich den Sport eigentlich ganz cool finde. Aber es ist mir einfach zu wenig Sport, sondern es dreht sich wirklich nur noch um Show, Event. Und damit meine ich gar nicht, dass irgendwie die Nationalhymne vor dem Spiel gesungen wird und alle aufstehen und irgendwie das feiern, da natürlich ein anderer Nationalstolz irgendwie oder das anders nach außen getragen wird, als es hier in Deutschland gemacht wird. Aber das alles andere hat mich einfach nicht überzeugt. So.
Ich finde, finde ich auch, ne? Also da 10-mal lieber, so wie es hier in Deutschland oder in den weiten Teilen von Europa ist, sozusagen, dass man halt richtige Fans hat und Gesänge und dass das richtig so überschwappt, die Stimmung.
Es kommt halt nur Stimmung auf, wenn es irgendwie vorgegeben wird. Und
das ist halt schwierig, weil wenn du irgendwann so die krasse Show hast, dann, also vielleicht, ich sag mal so, wenn du keine richtigen Fans hast, so, dann überlegst du ja wahrscheinlich so, ja gut, was kann ich machen? Ja gut, muss ja irgendwie eine Show drumherum machen. Wenn du aber so nur eine Show drumherum hast, dann kommen auch irgendwann die Leute, die, ich sag mal, das Bayern-Publikum so, ich geh mal hin, so eventmäßig, ich guck mir halt hier mal die besten Spieler, vermeintlich besten Spieler der Welt an und klatsch mal ein bisschen so von oben runter und guck mir das Spektakel mal an, so wie irgendwie, keine Ahnung, in der Gladiatoren-Arena und ich bin oben und guck mal zu, was die unten da machen oder so, bin aber jetzt irgendwie nicht so richtig beteiligt. Und da glaube ich, also ich glaube, die sind schon mega neidisch und so auf diese, auf das, was wir halt jetzt beim Fußball haben, mhm. zumindest irgendwie so in Deutschland oder also. Aber die Frage ist ja, wie sehr extrem musst du es machen, ne?
Genau, und dann war eben ein Tag später, und deswegen hatte ich da auch so diesen ganz guten Vergleich zu, bin ich dann zu den New York Islanders gefahren, habe dort Eishockey das erste Mal geschaut in den Staaten, und natürlich habe ich hier in Hamburg, ne, die Freezers mal gesehen und zum HSV Eishockey auch schon.
Crocodiles aber,
ne? Nee, Crocodiles nicht, das ist ja eher Derby dann, und aber zumindest, ja, war das, also in vielerlei Hinsicht war es wirklich anders. Also A, vom Publikum, teilweise echt erschreckend, was mir im Vorwege gar nicht so bewusst war, dass einfach Eishockey ein totaler weißer Sport ist. So, du hast, also du hast nicht einen Schwarzen im Publikum gesehen. Krass. So, und darf man Schwarzer sagen? Ich weiß es gar nicht.
Weiß ich, nee, ja.
Wahrscheinlich eher nicht. Also ich nehme es hiermit zurück, und ich weiß gar nicht die richtige Bedeutung.
Ja. Alle wissen, was gemeint ist.
Ja,
nimmst dir keine übel, alles gut.
Zumindest war das irgendwie krass zu sehen, dass das irgendwie so überhaupt nicht davon stand, weil was eben zum Basketball irgendwie komplett anders war. Das Publikum eher auch jünger, alle wirklich in Trikots, so, alle waren in Eishockey-Trikots. Und gesoffen wurde halt auch so.
Ein bisschen einfacher vielleicht auch irgendwie so.
Nee, es ist schon eher der Reichensport auch. Also es ist schon eher so, einfach ein anderes Klientel.
Witzig.
So, und
war mir auch nicht so bewusst.
Nee, war es mir auch nicht. Und das fand ich schon mal erstmal so erschreckend, also so erschreckend, dass es einem halt extrem aufgefallen ist, so, ne? Und dann kam hinzu, dass einem beim Eishockey schon mehr der Sport im Fokus ist. Als die Show drumherum. So klar, sind da auch Sachen, da ist auch Show, ne? Es wird die Nationalhymne gespielt, was eher Standard ist in den Staaten und gar nicht so als Show abzustempeln ist, sondern aber es war jetzt nicht dieses ständig irgendwie volle Beschallung und clap your hands und irgendwelche Animationen zum Mitsingen. Es gab einen kleinen Fanblock, der selber angefangen hat zu singen und zu klatschen so. Das fand ich schon überraschend. Und du hast halt keine Cheerleader, die auf dem Eis irgendwie, oh, da hat die Pia aufgelegt, haben halt keine Cheerleader auf dem Eis gestanden und haben da irgendwie getanzt und irgendwas von sich gegeben. So, das war dann schon ein Unterschied zum Basketball. Und das hat mir dann schon deutlich besser gefallen. Hinzu kommt noch, dass der Sport einfach auch interessant ist und natürlich relativ körperbetont und einfach auch viel Action war. Also deswegen kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr mal in den Staaten seid, klar, Basketball, um das auch mal zu sehen, geht zu den Brooklyn Nets. Es ist viel günstiger als bei den New York Knicks. Wenn du im Madison Square Garden bist, war ich auch schon. Es ist auch geil, da im Madison Square Garden das mal zu sehen, aber bei den Nets ist halt, es ist bezahlbarer. Mhm. So, und New York Iceland, das ist natürlich schon mal ein ganzes Stück raus, aber es ist trotzdem auch relativ bezahlbar, da sich einfach mal ein Spiel anzuschauen.
Gab es irgendwas, was du denn dir fürs HSV irgendwie, fürs Stadionerlebnis abschauen konntest, oder nur eher so, wie man es nicht macht?
Ja, eher tatsächlich, wie man es nicht macht, ne? Also, was ich beim Eishockey, klar, der Klassiker, dass du den Puck irgendwie von der einen Seite irgendeiner versucht hat, ins andere Tor zu treffen.
Die Halbzeitshow,
ja. Das war's dann aber auch so. Klar, was immer ein Lacher ist, ist natürlich diese Kamera mit den Instagram-Filtern oder TikTok-Filtern. Ich bin da gar nicht mal so drin in dem Thema. Aber diese Filter, die du in der App drin hast, so, da haben sie dann irgendwie die Leute im Publikum gezeigt, haben den Filter draufgelegt und alle haben natürlich gelacht. So, wir waren irgendwie ein kleines Baby und das hatte auf einmal so riesen Augenbrauen. So, ja, das war schon lustig und das war unterhaltsam. Aber da geht für mich die Welt auch nicht unter, wenn wir es nicht haben. Nee, so, ne?
Ja. Also ich finde so, irgendwas aber so ein bisschen auf HSV gemünzt. Ich finde zum Beispiel so eine Lichtershow, also wenn wir jetzt mal beim Banner sind.
Ja.
Also die war doch geil.
Ja, pass auf, aber da müssen wir mal unterscheiden. Weil ich finde, es gibt zum Thema Lichtershow und viele, die ja natürlich auch hier uns geschrieben haben, wie kann man sowas schreiben, und ich habe die Diskussion auch in den sozialen Medien so ein bisschen verfolgt, auch wenn man da immer sich ein bisschen zurückhalten sollte, weil da natürlich auch viel Dünnpfiff geschrieben wird und sich so der Kaffeesatz der Menschheit da in den Social Media Beiträgen duelliert. Aber die Ultras machen das ja nicht ohne Grund, dass sie auch sowas wie die Lichtershow, die viele auch geil finden, irgendwie als Thema nehmen, weil es genau, das ist ja das, was provoziert, was irgendwie, was aneckt, wo man drüber spricht, weil ich glaube, es ging, in dem Fall geht es gar nicht um die, um diese Lichtershow, um bei dem Schalke-Spiel zu sein, wo das Stadion runtergedunkelt worden ist. Ich glaube, das finden alle ziemlich geil. Ich glaube, es geht eher so darum, wie weit drehst du diesen oder wie weit spannst du diesen Bogen, dass du wie in Wolfsburg oder ich weiß gar nicht, welches Stadion ist das noch, wo nach dem Tor Bayern München auf, weißt du, wo dann das Licht flackert und jabadabadu. Und das ist halt so eine Sache, da soll es halt nicht hingehen. Und ich glaube, das ist eher so dieses, während den Anfängen und gib lieber jetzt irgendwie bei so Sachen schon Bescheid und lasst uns darüber sprechen und da irgendwie drauf aufmerksam machen, als irgendwie das so hinzunehmen und dann als Vereinsseite zu schauen, wie weit können wir denn da noch gehen, so, ne? Ja. Und ich glaube, da haben sie jetzt ganz klar irgendwie von zumindest von der aktiven Szene, haben sie irgendwie so und nicht weiter aus deren Sicht. Und es gibt ja genug Leute, die sagen würden, du bist ja nun einer von den Leuten, die sagt, von mir aus kannst du irgendwie blinken und tun und machen. Ich finde das ganz geil. Und da gibt es mit Sicherheit auch ziemlich viele andere, hast ja gesagt, auch in unserer Instagram-Story, die dafür abgestimmt haben. Ich brauche es nicht, ich persönlich, ich bin eher, ich muss davon nicht unterhalten werden, so, und halt ich bin ja auch Teil der Stadionshow, das darf ich auch immer nicht vergessen, ne? Wir sind mit Abschlag, wir haben, weiß ich nicht, es gibt ja eigentlich gefühlt nur noch Abschlaglieder in der Stadionshow, so, und wir haben einen ganz großen Teil an diesem ganzen Entertainment, an dieser Unterhaltung in dem Stadion, sind aber vielleicht anders, als es irgendwie bei anderen Vereinen sind, wo irgendwelche Bands sich, weil sie das cool finden, irgendwie so ein Logo auf dem T-Shirt zu haben, was irgendwie nach einem Totenkopf aussieht und dann dafür irgendwie Mucke machen. Das würde ich uns, spreche ich uns halt ab, weil wir machen das aus Überzeugung, wir machen das aus Leidenschaft und das ist unser
auch erst Hobby. Nicht seit gestern, also wir wurden nicht dafür erfunden
irgendwie. Und wir haben die Sachen nicht dafür gemacht, um in der Stadionshow ein Teil davon zu sein, sondern das ist eine Sache, die sich da so ergeben hat. Und ich glaube, dass es da dann dieser schmale Grat und der Unterschied ist. Und
also ich kann es nachvollziehen. Ich finde natürlich auch okay, dass es so ein kleines Korrektiv ist, so aus der aktiven Szene, dass man irgendwie sagt, so, ey, guck mal, so demnächst ist es bald mal überdreht. So mit der Lichtershow finde ich so, ja, kann man sagen, aber das war wirklich, also es gibt super viele Maßnahmen und ich finde, es gibt super wenig Entertainment-Maßnahmen, die halt irgendwie gut passen. Und das ist zum Beispiel eine, die gut passt. Und wenn man dagegen dann protestiert, quasi, vielleicht mit der Intention, dass man eigentlich nicht, so wie du meintest, genau gegen diese Aktion protestierst, sondern irgendwie, dass man gegen das Allgemeine protestiert. Finde ich doch trotzdem so, ja gut, aber dann ist, also haben sich vielleicht die Verantwortlichen endlich mal durchgerungen, das zu eine Lichtershow zu machen, die mega passend war. Und dann kommt schon wieder Gegenwind, dann würde ich auch denken, so, ey, come on, Jungs, ne? Also das war doch geil und das hat irgendwie total gepasst und das war jetzt nicht völlig überdreht und da ist jetzt nicht irgendwie Right Set Fred in der Halbzeit aufgetanzt oder irgendwie sowas, aufgetreten so.
Gab's auch schon.
Ja, absolut. Also da finde ich so, manchmal denke ich so, ey, alles was neu ist irgendwie so, ich meine, ich dachte auch dann zu dem Zeitpunkt so, ey, wenn es jetzt irgendwie keine Bandenwerbung geben würde, und stell dir vor, es würde keine geben und jetzt würde auf einmal da irgendwie Bandenwerbung irgendwie sein, dann würde natürlich 800.000 Banner kommen gegen Kommerz, gegen Bandenwerbung. Oh mein Gott, das geht gar nicht, dass jetzt hier irgendwas Rindli und dann läuft da so ein Hund. Wie krass ist das denn? Und jetzt ist es so, es ist da, es wird akzeptiert, keiner beschwert sich drüber, es ist ganz normal. Und manchmal denke ich so, ey, auch immer wenn irgendwie was Neues ist und dann...
Ja, aber Gato, du musst
aus Prinzip, irgendwann ist das Ding überdreht, richtig?
Ja.
Ich glaube nur, dass es momentan... Ist es noch nicht überdreht.
Aber du musst doch irgendwann Gehör geben und nicht erst, wenn es schon überdreht ist, zu sagen, so, jetzt ist es überdreht und dann drehst du es halt nicht mehr zurück, sondern du musst doch im Grunde genommen.
Aber dann kann man es doch wieder zurückdrehen, so, ich sag mal, wie.
Ja.
So zum Beispiel diese Lieder, Einlauf-Song und Blader, war ja auch, waren ja HSV auch unsicher, spielen wir jetzt das, spielen wir das und so weiter und so fort und es wurde ausprobiert, dann zurückgedreht. Ich finde jetzt, wenn man da was ausprobiert mit der Lichtershow, das wird ja auch nicht immer gemacht, das ist ja nur, wenn es dunkel ist und wenn es passt und so, oder wenn ihr auftretet, keine Ahnung was. Und also das würde ich sagen, ist gesetzt, macht völlig Sinn. Da waren zigtausendmal mehr, da waren ja auch Videos, die sind viral gegangen, irgendwelche, jeder hat ein Video gemacht so und alles war geil und oh mein Gott und HSV und das war total ein blaues Licht und passend und dann das.
Und verstehe mich nicht falsch, ich finde das blaue Licht auch cool.
Ich finde, wenn irgendwann mal eine Aktion kommt, die nicht passend ist, dann kann man nochmal Trara machen. Also ich finde es auch okay, dass man es jetzt macht. Das ist ja noch nicht, das ist ein Spruchband. Ne? Ich denke auch nicht, dass sich die hoffentlich nicht die Verantwortlichen jetzt davon einschüchtern lassen, irgendwie die nächsten Maßnahmen zu machen. Die machen das ja alles schon. Ich sag mal so, die scheißen sich da in die Hose und geht durch 8 Gremien und 100 Leute sagen, okay, machen wir nicht. Und jeder hat Schiss irgendwie davor, dass das abgecancelt wird von der Kurve oder von der Tribüne. Aber ich glaube, man das war okay, dass die nächsten 1, 2, 3 Sachen sollte man trotzdem einfach mal probieren und ein paar Sachen passen, ein paar Sachen passen nicht und das ist dann halt so.
Das Einzige, und damit werde ich jetzt wahrscheinlich anecken, aber das ist eine Sache, die kann ich mir trotzdem nicht verkneifen, gegen das moderne Stadionerlebnis. Viele von den Leuten, die in dem Stehblockbereich stehen, als ich das letzte Mal da unten war, die sind relativ jung. Die kennen gar nichts anderes als ein modernes Stadionerlebnis. So, das finde ich dann ist in gewisser Weise auch so ein bisschen widersprüchlich, weil sie kennen eigentlich gar nichts anderes, sondern sie sind eigentlich damit aufgewachsen und kennen es nicht wie keine Ahnung, wie war die Stadionshow früher als im alten Volksparkstadion, weißt du, wo es immer noch die Jugendspiele gab, die vor dem Spiel waren, wo irgendwie die C-Jugend gegen eine andere Mannschaft gespielt hat oder der Spielmannszug auf der Tatanbahn um Stadion rumgelaufen ist und so. Also das sind ja schon Sachen, das sind alte Sachen, das ist die alte Stadionshow und auch da gab es immer schon Sachen, die auch in gewisser Weise auch Eventcharakter hatten, so, ne? Trotzdem, ich kann dich verstehen und ich kann auch andere Leute verstehen, die sagen so, ja, ich finde das ganz cool, wenn es da irgendwie flackert und irgendwie so. Auf der anderen Seite, ich persönlich brauche es nicht und ich kann auch die Leute verstehen, die sich dagegen stark machen, um das Ganze nicht zu übertreiben und irgendwie diesen Eventcharakter, wie es halt bei den Bayern, wie es bei Wolfsburg ist. Das sind halt Vereine, die auch irgendwie in gewisser Weise, gerade so Wolfsburg, die so Retortenvereine, die das brauchen, um die Leute dieses Stadionerlebnis irgendwie mitzugeben. Bei uns, und das ist Gott sei Dank noch so, dass die Leute bei uns auch hinkommen, weil sie HSV-Fans sind und
das muss bei allem stehen bleiben.
Und nicht unterhalten werden wollen.
Ja, weil dann, so wie ich meinte, dann hast du noch die applaudieren.
Genau.
Und irgendwie da. Aber gut, ich bin mal gespannt, was der HSV sich zum Weihnachtsspecial am 21. gegen Fürth zu Hause einfallen lässt.
Ja. Hoffen wir auch irgendwas.
Erstmal geht es nächste Woche gegen Ulm.
Richtig.
Und ich flieg Ulm. Du fliegst hin?
Ja, ich fliege hin.
Das ist geil. Also, irgend so ein Fanclub uns auch die ganze Zeit immer, oder ist auch die ganze Zeit, aber angeboten mit Tickets und Treffen und so, da muss man raussuchen. Ulm ist 16. Tabelle, hat Pia geschickt beim Gegnercheck. Und sie haben 3-2 gegen Hannover verloren und davor haben sie unentschieden gespielt. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht unentschieden spielen gegen die. So richtig mit großem Abstand haben die nie so richtig, also klar, immer mit 2 Toren davor häufiger.
Wusstest du eigentlich, dass wir erst 2-mal gegen Ulm gespielt haben?
Nee.
Einmal 1999 und einmal 2000, das waren quasi noch unsere guten Jahre. Das war so 99, 2000, das war also Stadionumbauzeiten müsste das ja gewesen sein. Und da haben wir einmal gegen Ulm gewonnen und einmal gegen Ulm verloren.
Krass. War in der ersten Liga, ne?
Das war noch
oder 2-mal Pokal zugelost, keine Ahnung. Players to watch, Telalovic mit 5 Saisontoren und Felix Higgel mit 4 Saisontoren. Also die beiden Stürmer scheinen okay, treffsicher zu sein. Pierre tippt 4-1 für den HSV. Ich würde auch sagen, die Aufsteiger, die ganz kleinen Mannschaften, die liegen uns aktuell. Also da habe ich jetzt wenig Bammel, dass wir zwar auswärts, aber da haben wir irgendwie gar kein Problem. Gegen Hannover stand Ulm sehr tief hinten drin. Wahrscheinlich erwartet uns das auch. Sie kontern selten. Ich meine, sie stehen tief drin und kontern nicht. Ist ja perfekt. aber haben es präzise ausgespielt, somit auch 2 Tore erzielt. Also manchmal, wenn sie kontern, dann sehr präzise. Haben Teams wie Elversberg und Braunschweig besiegt und gegen Hertha und Darmstadt unentschieden gespielt. Wir sollten Ulm nicht unterschätzen, aber haben an sich eine realistische Chance auf 3 Punkte zu holen. Heißt eigentlich im übertragenen Fall, dass wir sie wegballern müssen.
Es ist tatsächlich jetzt Zeit für den Tausender bei Tipico.
Wie ist denn die Quote?
Ich weiß es nicht.
Warte, ich guck grad nach.
Und ich schau mal eben in unsere Tippgruppe, von der wir auch schon lange nichts mehr erzählt haben, weil es bei uns halt nicht so läuft. Ja. Deswegen haben wir da gar nicht mehr so einen Fokus drauf. Ach, guck mal, da bin ich.
Ach! 1,85 auf dem HSV, das ist auch eine gute Quote.
Ah, siehst du, das Geld liegt auf der Straße.
850 Euro, wenn du einen Taui setzt.
Oh, ich habe 17 Punkte gemacht. Ich glaube, so 4 Punkte habe ich noch nie gemacht in der Tipprunde. Auf dem ersten Platz in der ersten Gruppe ist der Hase. Aha, der Hase Hamburg. Ich könnte mir fast vorstellen, wer das ist.
Ich habe auch 17 Punkte gemacht.
Echt? Okay, also heißt 17 Punkte waren in dem Fall gar nicht so gut. Schade.
Aber ich bin echt abgeschlagen. Platz 44 ist alles scheiße.
Ja, ich bin noch weiter hinten. Ich bin irgendwie 98. oder so. Ja. Gruppe 3, ich schaue gerade mal in Gruppe 3 rein, wer hier so die meisten Punkte hat. 170? Nee. Bisher ist Hase mit 175 auf jeden Fall auf Platz 1. Hier, Torwart Max hat auch 175, also die teilen sich gerade den ersten Platz. Gruppe 5, auch da schaue ich nochmal eben rein. Ah, Erik mit 138 Punkten. Ja, der Hoover.
Und er weiß mehr als wir.
Er weiß mehr als wir. Also der Hase und Torwart Maxe sind aktuell, teilen sie sich den ersten Platz mit 175 Punkten. Stark, also das deutlich mehr als ich.
Gute Leistung.
Ja.
Ja, dann schauen wir mal. Ich muss jetzt
was
los.
Was tippst du?
Gegen Ulm? 3-1. 2-1. 2-0 oder 3-1? 3-1.
2-0 oder 3-1?
Ja, also für uns, ne?
Ja, ja, klar. Ja. Dann sage ich 0-2.
Okay.
Ja, also ich bin
realistisch,
gespannt.
Realistisch.
Auf jeden Fall. Ich freue mich auf nächste Woche Montag.
Ja.
Dann werden wir auf jeden Fall hoffentlich in größerer Runde hier mit Kai und Pia wieder das Thema beackern. Und hoffentlich kann mal Polzin dann wieder ein 3 Punkte, und dann hätte er einen besseren 2-Punkte-Schnitt als, oder hätte er einen besseren Schnitt als 2 Punkte.
Das wär uns allen zu wünschen. Ja, Hauptsache, ich wünsche mir so sehr, dass er da irgendwie, oder dass die da irgendwie bleiben, weil irgendwann wird es ja auch nochmal, also wenn jetzt ein neuer kommen sollte im Winter, dann, also jetzt sind die schon 3 Tage, drei, vier Wochen da, dass die dann wieder zurückgehen auf die Co-Trainer-Position, also würden die wahrscheinlich machen, aber die Frage ist, ob der neue Coach sagt, so, ne? Die sind mittlerweile auch halt ein bisschen stronger geworden.
Luke Favre ist natürlich auch Trainer immer noch der U21, was er jetzt gerade erstmal aufgegeben hat. Hat er am Wochenende irgendwie sein, ich glaube, die haben 2-2 gespielt, sind nochmal zurückgekommen. Ja,
wir werden sehen.
Naja. In diesem Sinne, nur der HSV, und ich freue mich auf Ulm. Ciao.